Osaka,
Dhaka,
Roma,
Sofia,
New York,
São Paulo,
Cape Town,
Tokyo, Kolkata,
Chicago,
Kinshasa,
Moscow,
Shanghai,
London,
Paris,
Istanbul.
Metropolis, Weltstadt, Megacity. Faszinosum und Schreckbild der Großstadt. Feature von Sabine Appel.
Die Göttin Großstadt hat uns ausgespuckt in dieses wüste Meer von Stein. Wir haben ihren Atem eingeschluckt, dann ließ sie uns allein. Die Hure Großstadt hat uns zugeblinkt. An ihren weichen und verderbten Armen sind wir durch Lust und Leid gehängt und wollten kein Erbarmen. Die Mutter Großstadt ist uns mild und groß. Und wenn wir leer und müde sind, nimmt sie uns in den grauen Schoß und ewig orgelt über uns der Wind.
Tokio im 21. Jahrhundert. Mit dem gesamten Ballungsraum ist die Metropolregion Tokio die größte der Welt. Sie besitzt mehr als 38 Millionen Einwohner und erstreckt sich über eine Fläche von 14.034 Quadratkilometern. Ein Viertel der japanischen Bevölkerung lebt hier in der Tokioer Großraumregion. Diese Megacity ist ein einziger Ausdruck der globalisierten Moderne. Des modernen Lifestyles, der Technikverliebtheit. Bunt, schrill und aufgepeitscht. Zwischen Neonreklamen, riesigen Bildprojektionen an Hochhauswänden, Wolkenkratzern, die den Namen wirklich verdienen, denn man sieht zwischen ihnen den Himmel nicht mehr, und der am meisten frequentierten Fußgängerkreuzung der Welt. Bis zu 2500 Menschen sollen hier in der Rush Hour in einer einzigen Grünphase über den Zebrastreifen laufen. Auf der Shibuya-Kreuzung in Tokio.
Im Laufe ihrer Geschichte wurde Tokio immer wieder durch Feuer, Erdbeben und Bombenangriffe zerstört, weshalb es auch kaum alte Bausubstanz gibt. Eine große Chance, so könnte man meinen, um eine wirklich futuristische Stadt, eine Megacity, in der die Moderne zu Hause ist, auf ihrem Boden zu bilden. Tokio ist ein Sinnbild der Urbanität, der Dynamik, des ungebremsten Wirtschaftswachstums, des Rauschs, der Geschwindigkeit.
Orte der Ruhe, die gibt es hier auch in der Megacity, in denen auch die fernöstlichen Traditionen gelebt werden, etwa in den zur Meditation und Besinnlichkeit einladenden Gärten und Parkanlagen mit alten Bäumen, Schreinen und Tempeln.
Aber es überwiegt doch das pulsierende Leben. Nicht zuletzt auch in dem globalen Kulturmix mit zahlreichen Reminiszenzen an die westliche Welt, die sich mit fernöstlichen Elementen vermischen. Eng komprimiert ist das alles. In einem einzigen gigantischen Konglomerat aus Architektur und Ökonomie, Städten globaler Geldwirtschaft, dicht gedrängter Infrastruktur, knappem Wohnraum, Kunst, Kultur und Unterhaltung der Massen. Das machte im Kern von jeher die Großstadt aus. Metropolis, die Hauptstadt, die große Stadt. Denn hier entstand Zukunft. Hier wurde und wird Zukunft gemacht.
Der pazifische Inselstaat Japan ist besonders erdbebengefährdet, da unter ihm verschiedene Erdplatten aufeinandertreffen. Die Menschen wissen das. Das Bewusstsein ist immer da. Ob es ein Tanz auf dem Vulkan ist, den man hier aufführt? In den Vergnügungsvierteln Tokios, in ihrem überwältigenden Sog von Neonlichtern, Nachtclubs, Tanzpalästen, Spielhöllen und Karaoke-Bars?
Die große Stadt, sie schläft nie. Im Neonlicht zelebriert sie ihren Totentanz und zieht die vergnügungssüchtigen Menschen in ihren Höllenschlund, auf dass auch sie zu Untoten werden, zu einer Beute des Teufels. So etwa könnte ein spätmodernes Bild aussehen, um nach traditioneller Auffassung die Kehrseite der großen Stadt zu bezeichnen, deren Macht und Größe die Menschheit immer bewunderte, aber die sie auch als Hort der Sünde und der Versuchungen sah. Hier verlor man seine moralischen Maßstäbe, hier kam man vom Wege ab. Manch einer brachte sich um Kopf und Kragen in der glänzenden großen Stadt und ihren Gelegenheiten zu schnellem Gewinn. Zu viel Reichtum und zu viel Blendwerk, das korrumpierte, verdarb die Seele der Männer und Frauen. Das Urbild dafür? Babylon.
Babylon. Hauptstadt des gleichnamigen Stadtstaates der alten Welt, der sich über weite Strecken des südlichen Zweistromlandes erstreckte. Im heutigen Irak, am Euphrat gelegen, etwa 90 Kilometer südlich von Bagdad. Den Völkern des Altertums war die Stadt Babylon ein Sinnbild von Reichtum und Größe. Gewaltig und prächtig gebaut, sagte schon der griechische Historiker Herodot, wie keine andere Stadt dieser Welt. Eine Stadtmauer mit 100 Toren, 3- bis 4-stöckige Gebäude, Paläste und prächtige Tempelanlagen. Die hängenden Gärten der Semiramis gehörten zu den 7 Weltwundern der Antike.
Aber schon die Israeliten zeichneten das Bild vom Sündenbabel, dessen vermessener Turmbau von Gott mit der Sprachverwirrung bestraft wurde, um damit die Macht der Menschen zu brechen. Als der neubabylonische König Nebukadnezar II. Um 600 vor Christus Jerusalem eroberte, wurde ein Teil der Bevölkerung nach Babylon umgesiedelt, hauptsächlich Angehörige der jüdischen Oberschicht. Das Exil wurde als religiöse Strafe empfunden und es wurde sprichwörtlich als die babylonische Gefangenschaft, in der das Bild von Babylon als Ort des Unglaubens, der Unzucht und der Unterdrückung entstand, der das jüdische Volk in die Sklaverei führte. Aus der Diaspora entstand das Bild vom sündigen Babel.
Dieses Bild setzte sich auch im Christentum fort. In den Apostelgeschichten wird Babylon zum Sinnbild des Wiedergöttlichen, der irdischen Macht und des weltlichen Reichtums. Die Stadt am Euphrat ist die Verkörperung der Verderbnis, des Götzendiensts. Zugleich ist sie der sündige Gegensatz zur Stadt Gottes, zum himmlischen Jerusalem. In der Offenbarung des Johannes findet das Bild seinen nachhaltigen Niederschlag.
Die große Hure Babylon. Gekleidet in Purpur und Scharlach, mit Silber, Gold, Perlen und Edelsteinen geschmückt. Sie reitet auf einem scharlachroten Tier mit 7 Häuptern und 10 Hörnern. Und sie sitzt, heißt es, an vielen Wassern. Die Könige der Erde haben mit ihr Hurerei getrieben und so auch die Kaufleute, die Hure reich gemacht hat mit ihren weltlichen Gütern. Alle Völker sind trunken geworden von ihrem Zorneswein, dargeboten in einem goldenen Becher. Aber Gott wird sie vernichten. Die Hure Babylon, sie wird untergehen.
Und es werden sie beweinen und beklagen, die Könige auf Erden, die mit ihr gehurt und geprasst haben, wenn sie sehen werden den Rauch von ihrem Brand, in dem sie verbrennt.
Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel. Und Gott denkt an ihren Frevel.
So die Geschichte der großen, reichen und mächtigen Stadt Babylon in der Offenbarung des Johannes. Sie wird mehrfach wiederkehren aus ihrem Abgrund, wie es im Buch des Lebens vom Anfang der Welt an geschrieben steht. Sie wird in die Verdammnis fahren und wiederkehren, bis hin zu ihrer endgültigen Zerstörung in Gottes letztem Gericht.
Es gibt viele Babylons, impliziert die Voraussage von der mehrfachen Verdammnis und Wiederkehr und dass große, sündige Städte, die die Menschen verführen, gleichsam wie Phönix aus der Asche, immer wieder aufsteigen werden, bis Gott sie letztgültig vernichten wird, um das himmlische Jerusalem, sein Gottesreich, auf Erden zu gründen. In der großen und mächtigen Stadt haben sich nach der biblischen Überlieferung alle Laster und Verführbarkeiten des sterblichen Menschen versammelt und zu einem großen Sündenpfuhl angehäuft. Babylon ist eine der ersten und frühen Überlieferungen für die Gefahren, die von den großen Städten ausgehen, die aber gleichzeitig auch ein Faszinosum darstellen.
Auch das kaiserliche Rom stand im Fokus einer solch ambivalenten Wahrnehmung. Die Dichter besangen seine Größe und Macht. Gleichzeitig aber setzten sie sich anhand des Stadtmotivs, also der Metropole Rom, mit den kulturellen und zivilisatorischen Leistungen des Menschen auf kritische Art auseinander. Wehmütig geht da auch manchmal ein Blick zurück, so etwa seitens des römischen Dichters Horaz, der sich an die Zeiten erinnert, als die Vorväter dieser so eifrig handeltreibenden und dem Zeichen des Gottes Mercurius sich bereichernden Stadtbürger noch mit ihren Rindern die Scholle pflügten und Ackerbau trieben.
Die Metropole weckt Sehnsüchte nach dem vermeintlich idyllischen Landleben und nach der vermeintlich intakten Natur. Es ist der Beginn aller Schäferdichtungen und der Sehnsucht nach dem natürlichen Ursprung des Menschen. Dieser liegt, das wird schon deutlich, nicht in den großen Städten, also den steingewordenen Kulturleistungen der fortschrittsgetriebenen Menschheit. Die große Stadt ist hier eher ein Ausdruck ihrer Entfremdung. Für Martin Luther war Rom, also jetzt das päpstliche Rom, auch die modernere Form der von den Aposteln ins Bild gefassten und wiederkehrenden Hure Babylon. Sinnbild der vom rechten Wege abgekommenen Christenheit, die sich in der prächtigen Papststadt in Verweltlichung, Korruptheit und Äußerlichkeiten erging und nicht mehr die christliche Botschaft vernahm.
Aber das ist ein nachträgliches Bild, mit dem der angriffslustige Reformator seine Thesen fundierte und zwar auf einprägsame Weise im Rahmen seiner erneuerungsbeflissenen Theologie. Dort, wo die Seligkeit so käuflich war wie ein Herrschaftspalast, wie goldenes Geschmeide oder wie die käufliche Liebe, konnte nicht das institutionalisierte Zentrum der Christenheit liegen. Die Papststadt in Rom, so der Augustinermönch Martin Luther aus Wittenberg, ist fest in teuflischer Hand. Hier wütet der Antichrist.
Da ist ein Kaufen, Verkaufen, Wechseln, Tauschen, Lärmen, Lügen, Trügen, Rauben, Stehlen, Prachten, Hurerei, Büberei, Gottesverachtung auf vielerlei Weise, dass es dem Antichrist nicht möglich ist, lästerlicher zu regieren. Es ist nichts mit Venedig, Antwerpen, Kairo gegenüber diesem Jahrmarkt und Kaufhandel in Rom. Nur dass dort doch Vernunft und Recht gehalten wird, hier geht es, wie der Teufel selbst will. Hier werden die Gelübde aufgehoben. Hier den Mönchen Freiheit gegeben, aus dem Orden zu gehen. Hier ist feil der eheliche Stand den Geistlichen. Hier können Hurenkinder ehelich werden. Alle Unehre und Schande hier zu Würden kommen, aller böse Tadel und Mal wird hier zu Rittern geschlagen. Ist das nicht ein Hurenhaus über alle Hurenhäuser, die jemand erdenken kann? So weiß ich nicht, was ich Hurenhäuser heißen soll.
Als der junge Augustinermönch und aufstrebende Theologe 1510 in Ordensangelegenheiten nach Rom pilgerte, hat er die Papststadt indes keineswegs so verrucht und verabscheuungswürdig erlebt, wie er es im Nachhinein schilderte. Gott im Herzen und voller Erwartung der Absolution durch die Generalbeichte betrat er mit seinen Reisebegleitern die heilige Stadt durch die Porta del Popolo und warf sich bei ihrem ersten Anblick überwältigt zu Boden.
Doch Martin Luther erlebte Rom als eine riesige Baustelle. Die Peterskirche war noch nicht gebaut und bestand derzeit lediglich aus ihren Grundfundamenten, da der Papst dafür erst noch das Geld eintreiben musste. Unter anderem durch die Ablässe, die Luther später so geißelte, dass er dafür den Bruch mit der römischen Kirche in Kauf nahm. Die Ruinen des Altertums, einstmals Sinnbilder des mächtigen antiken Rom und nun Sinnbilder des Verfalls, ragten damals aus überall hoch aufgetürmten Schutthalden hervor, auf denen Sträucher wuchsen und wildes Gras. Die Straßen waren weder planiert noch gepflastert und auf dem Forum Romanum grasten die Rinderherden.
Wo jetzt Häuser stehen, sind zuvor Dächer gewesen. So tief liegt der Schutt, wie man bei der Tiber wohl sieht, da sie zween Landsknechts Spieß hoch Schutt hat.
Die einstmals erhabenen Denkmäler der Antike sind in einem kläglichen Zustand. Das Kapitol nur noch ein wüster Hügel, die große Säulenhalle des Eingangs zum Pantheon ist mit Backsteinen zugemauert. Ein krummer, viereckiger Turm ist lieblos an den Giebel geklebt. Selbst die Bogengänge des Kolosseums und seine Triumphbögen sind von übermannsgroßen Schutthaufen umgeben.
Für den frommen Mönch ist das alles aber auch ein Zeichen dafür, dass die Römer nach Gottes Willen zu Fall kommen mussten, obwohl sie doch, wie er sagt, alle Schätze der Welt besaßen. Alle Götter der Heiden, so urteilt er, wurden hier von der Vorsehung an einer Stelle versammelt, damit Christus sie auf einen Schlag über den Haufen stieß. So sah er es, der fromme Mönch. Der Verfall einstmals großer und mächtiger Städte war immer wieder in der Kulturgeschichte ein lehrreiches Anschauungsbeispiel dafür, wie vergänglich der Ruhm war und die vielleicht allzu vermessenen Projekte der Menschen.
Sic transit gloria mundi. So vergeht der Ruhm der Welt.
Aber es ist auch das Rom Raphaels, Leonardo da Vincis und Michelangelos, der auf den Planken eines hohen Holzgerüsts lag und die Sixtinische Kapelle bemalte. Doch davon bekam Luther nichts mit, der seine Ordensgänge erledigte, auf vorgeschriebene Weise die 7 Pilgerkirchen in der Umgebung Roms aufsuchte und in der Kirche Santa Maria del Popolo seine täglichen Andachten verrichtete. Die Papststadt im Umbruch, das war in Wirklichkeit das Rom-Erlebnis des Reformators in spe, der hier noch, wenig empfänglich für die herrlichen Kunstschätze der Renaissance, die es gab, die Grabmäler der Märtyrerpäpste besuchte, sich die Reliquien zeigen ließ und auf der Treppe zum Palast des Pilatus, die Christus emporgeschritten war, seinen Ablass entgegennahm. »Ich glaubte alles«, berichtete er.
Papst Julius II. War gerade wieder einmal auf einem seiner Feldzüge, während Luther in Rom weilte. Man nannte ihn auch den Soldatenpapst. Julius regierte wie ein italienischer Territorialfürst und sein Pontifikat verfolgte auch sonst reichlich weltliche Ansinnen. Die imperiale Größe, ganz im Selbstverständnis des cäsarischen Roms, drückte er unter anderem in seinen Bauvorhaben aus, von denen der prächtige Petersdom beileibe nicht das einzige war.
Erasmus von Rotterdam hat nach Julius' Tod eine herrliche Satire auf diesen bemerkenswerten Vertreter des Stuhls Petri geschrieben, in der das ganze Spektrum der moralischen Verfehlungen und unheiligen Praktiken seines Pontifikats gebündelt erscheinen. Kriegsverbrechen und Kriegstreiberei, unrechtmäßige Bereicherung, Meineide, Spaltereien, neben dem üblichen Programm, kann man sagen, mit dem der sogenannte Heilige Stuhl schon seit längerem durch seine mehr oder weniger verkommenen Vertreter entweiht wurde. Von den Borgia über die Medici, von Simonie, Nepotismus, Prunk und Verschwendungssucht bis hin zu sexuellen Ausschweifungen, die jede Fantasie überstiegen.
Die Bußprediger der Bettelorden gaben das alles plastisch und drastisch zum Besten. Es war praktisch Gemeingut, was aus der Papststadt geworden war. Die Spatzen pfiffen es von den Dächern. Das päpstliche Rom war ein Bordell, eine Sinkgrube der Christenheit.
Das christliche Mittelalter kannte in Europa kaum große Städte. Doch in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts begann ein regelrechter Städtegründungsboom. Ein Marktflecken erhielt vom Feudalherren das Stadtrecht und er rief Kaufleute von überall her, um sich auf dem Flecken niederzulassen. Dafür gewährte er ihnen Frieden und Sicherheit, freies Geleit. Die hohen Stadtmauern schützten die Bürger vor Eindringlingen, Fremden und Kriminellen. Handel und Handwerk boomten und es entstanden die Zünfte sowie andere Formen bürgerlicher Selbstverwaltung. Fahrende Händler, Gaukler und Spielleute zogen von Stadt zu Stadt, um auf den Marktplätzen ihre Waren feilzubieten und ihre Schaustücke und andere Attraktionen zum Besten zu geben. Ein Stadtbürger zu sein, wurde ein Prestigemerkmal. Aber groß waren die Städte nicht. Dem Vergleich mit Babylon oder Rom hielten sie sicher nicht stand.
Stadtluft macht frei.
Der Ausspruch hat, was wenige wissen, einen einschlägigen rechtsgeschichtlichen Hintergrund. Nämlich den, dass sich in den zahlreichen neu gegründeten Städten auch immer mehr Leibeigene niederließen, wo sie für ihre Grundherren meist unauffindbar waren. Es wurde dann Rechtsbrauch, dass ein in einer Stadt wohnender Unfreier, etwa ein seinem Grundherrn entlaufener Bauer, nach Jahr und Tag, denn das war die heute meist weggelassene Ergänzung des Ausspruchs, nicht mehr von seinem Dienstherrn zurückgefordert werden konnte. Also, er wurde ein Freier. Ein freier Stadtbürger.
Aber das Motto »Stadtluft macht frei« erhielt bald eine weitergehende Bedeutung. Der wachsende Wohlstand in den aufstrebenden Städten, die Erhöhung der Sozialstandards und das steigende Selbstbewusstsein der Bürger standen für sich und zogen immer mehr Menschen an. In Deutschland waren es vor allem die freien Reichsstädte und die Hansestädte, die das alles verkörperten. Es war auch der Beginn und der sozialgeschichtliche Hintergrund der bürgerlich-liberalen Identität.
Die Bürger begannen sich mit ihrer Stadt zu identifizieren. So der Schuhmacher Dichter Hans Sachs im beschaulichen Nürnberg des 16. Jahrhunderts. Die freie Reichsstadt Nürnberg, die sich der lutherischen Reformation angeschlossen hatte, wurde in den Gedichten, Schwenken und Fastnachtsspielen des engagierten Schusterpoeten und Meistersingers auch für die Nachwelt zu einem Abbild bürgerlich intakten Soziallebens aller Stände und Zünfte vor den entsetzlichen Wirren und Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges, die folgen würden.
Aber diese vermeintlich intakte Welt der Bürger, Bauern und Handwerker, der Zünfte, der Geistlichkeit und der Stadtoberen wurde auch immer wieder dichterisch auf die Probe gestellt. Die zahlreichen Narren- und Schalksdichtungen zeugen schon im späten Mittelalter davon. So die vom Schalksnarr Till Eulenspiegel, der allen Gesellschaftsständen und ihren Ordnungssystemen auf Narrenart den Spiegel vorhält. Den Bauern und Bürgern, den Ratsherren, dem Pfarrer, dem Landgrafen, dem Schneider, dem Kirschner, dem Pferdehändler, der Marktfrau, den Magistratspersonen, dem Gastwirt, den gelehrten Doktoren oder dem Stadtwächter. Das alles geschieht zu Lübeck, zu Helmstedt, zu Braunschweig, zu Dresden, zu Leipzig, zu Bremen, zu Prag, zu Berlin. Jede Stadt ist ein Mikrokosmos sozialen Lebens, den der Narr kräftig aufwirbelt und auch in Frage stellt.
Indessen wurde schon deutlich, je größer die Stadt, umso größer ihre Gefahren. Je unübersichtlicher ihre Sozialstruktur, umso leichter lassen sich dubiose Subjekte mit kriminellen Praktiken in ihren Schlupfwinkeln nieder. Die Unterscheidung zwischen guten und bösen Narren ist da nicht immer so ganz klar und einfach zu ziehen. Auf jeden Fall stehen die Narren außerhalb aller etablierten Ordnungssysteme. Und in den großen Städten, wo die Ungleichheiten noch offener zutage treten als anderswo, wissen sie weidlich von diesen zu profitieren.
In der großen Stadt London und rings um sie her gibt es außerordentlich viel gute Narren, die an anderer Leute Geld oder Taschenuhren oder kostbaren Fingerringen eine kindische Freude haben und nicht ruhen, bis sie dieselbe haben. Dies gelingt ihnen manchmal durch List und Betrug, noch öfter durch kühnen Angriff, manchmal am hellen, lichten Tag und auf der offenen Landstraße. Einer schafft es, der andere nicht. Der Kerkermeister zu London und der Scharfrichter wissen davon zu erzählen.
Aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges stammt der Roman »Der abenteuerliche Simplicissimus« von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen. Der adlige Held, der als Kind von Soldaten verschleppt worden ist, kommt durch viele Städte und Länder. Er erlebt die Schlachten des Krieges, die Plünderungen und Brandschatzungen der Soldateska und die Scheinhaftigkeit des Seins in einer auseinanderdriftenden Welt. Er erlebt diese Welt von oben und von ganz unten, wird Soldat, Spion, Offizier, verdingt sich als Quacksalber, als Opernsänger, als Gigolo, lebt unter Hexen, Seeleuten und Komödianten. Seine Abenteuer führen ihn sogar weit weg von Europa, nach Ägypten, ans Rote Meer, nach Moskau, nach Konstantinopel.
Aber unter anderem kommt er auch nach Paris. Und hier, in der inoffiziellen Hauptstadt Europas mit dem glänzendsten Hof und dem kulturellen Zentrum der Welt, so wenigstens sahen es die Europäer, ist auch das leichte Vergnügen zu Hause. Sinnenreize zuhauf und die Buhlschaft allzeit bereit. Der abenteuerliche Held und sein Reisebegleiter, zwei lebenslustige Jünglinge, holen sich hier die Franzosenkrankheit, also die Syphilis. Das ist quasi paradigmatisch. Sich die Franzosen holen wird zum festen Begriff und ist die Strafe für ein der Sünde der Wollust hemmungslos frönendes Leben. Das neue Sündenbabel, das ist Paris.
Dergestalt folgten beide Jünglinge ihren verblendeten Begierden und ersäuften sich mithin in Abgrund der Wollust, bis schließlich Julus die liebe Franzosen bekam und eine Woche oder vier schwitzen und beides, seinen Leib und Beutel, purgieren lassen musste, welches ihn darum nicht besser machte.
Die Franzosenkrankheit kam zwar nicht aus Frankreich und demzufolge auch nicht aus Paris. Es gibt verschiedene Theorien, wie die Syphilis nach Europa gelangt ist. Aber Paris war hier längst auf einschlägige Weise beleumundet. Das hatte viel mit dem Königshof zu tun, mit dem Königshaus selbst und seiner Sittenverwahrlosung, seiner Mätressenwirtschaft bis hin zu den delikaten Vorlieben einzelner Mitglieder, etwa im 16. Jahrhundert Heinrichs des Dritten von Valois mit seinen Travestiefesten, seinen Lustknaben.
Die Promiskuität der Hofgesellschaft im Ganzen war aber ebenso berühmt und berüchtigt. Ein einziges rauschendes Fest war dieses Leben am französischen Hof. Der hochverschuldete Adel, der sich ausschließlich im leichten Leben erging, im schnellen Genuss und in der exorbitanten Verschwendung von Geld, während das Volk hungerte, lebte das vor und machte hier nachhaltig Schule. Am Vorabend der Französischen Revolution erreichte das, wie es scheint, seinen Gipfelpunkt. Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord.
Nur wer vor 1789 gelebt hat, weiß, was die Süße des Lebens ist.
Kaum einer hat das Leben in den großen Städten, exemplarisch im vorrevolutionären Paris, so gebrandmarkt wie Jean-Jacques Rousseau. Für ihn war das Pariser Leben der feinen Gesellschaft im Spätfeudalismus ein einziger großer Ausdruck von Entfremdung einer zivilisatorisch vom Wege abgekommenen Menschheit.
Hier war die Ungleichheit zu Hause, der Standesdünkel, aber auch der Sittenverfall, die Intrige, die Eitelkeit, alle Verstellungen der Gesellschaftskunst, die die Welt zu einer großen Bühne machte und die Menschen zu seelenlosen Schauspielern in wechselnden Rollen. Schon die künstliche Mode der Zeit mit ihren Puderperücken, voluminösen Kleidern und Frisuren und ihren geschminkten Gesichtern war dafür exemplarisch.
Rousseaus Gegenbild war ein modernes Arkadien. Das selbstgenügsame, bodenständige und naturnahe Leben der Schweizer Bergbauern. Seine Vorstellung vom Naturzustand. Und einer innerlich befreiten Gesellschaft, die die Entfremdungen hinter sich ließ. Der Sturm auf die Bastille hat nicht nur Frankreich, sondern Europa verändert. Die große Zäsur der Revolution in Paris ist schon den Zeitgenossinnen und Genossen völlig bewusst. Deutsche Reisende in Paris erlebten im Revolutionsjahr 1789 eine veränderte Stadt. So etwa der Schriftsteller und Verleger Joachim Heinrich Campe, der im Juli 1789 seine Reise von Braunschweig nach Paris antrat und darüber berichtete.
Nach dem Freiheitsruf ist nichts mehr so, wie es war. Dort, wo sich noch vor kurzem der Volkssturm erhob und ein Volk seine Sklaverei abschüttelte, haben auch die Prachtbauten von Paris ein anderes Antlitz gewonnen. Zwar sind da noch immer die Tuilerien, das Grand Châtelet, der düstere Louvre, die prächtigen Lustgärten, das Palais Royal, die Boulevards oder auch die Bastille, das Staatsgefängnis, wie der Zeitzeuge schreibt, das ehemalige Bollwerk des französischen Despotismus, Paläste, Gärten, Prachtstraßen, Prunkbauten.
Aber nicht die Pracht, nicht der Reichtum, nicht die zahllosen Mittel zum Genuss und zum Vergnügen, welche man hier vereinigt findet, sondern das große, reiche, mannigfaltige und sonderbare Menschengemälde, welches dem Beobachter hier zu jeder Zeit des Tages ganz vorzüglich aber in den Abendstunden dargeboten wird, fesselt unsere Aufmerksamkeit. Hier sieht man Greise und Jünglinge, Matronen und Mädchen, Weltleute und Priester, ehrbare Frauen und feile Buhlerinnen, reiche Prasser und hungrige Künstler, spekulative Erwerber und törichte Verschwender, enthaltsame und Wollüstlinge, kluge und dumme, weise und Narren.
Die ganze Vielfalt des Menschengeschlechts eben. Alles sammelt sich in der großen Stadt in einem einzigen scharfen Brennspiegel.
Auch Revolutionen, wir sahen es, werden in der Großstadt gemacht, in den Hauptstädten der Welt. Meistens zumindest. Die großen Umwälzungen. Sie bringen die Menschheit voran. Manchmal aber hinterlassen sie auch nur Chaos und Tod. Und es wird alles schlimmer als vorher. In Paris wütete zunächst Robespierre mit seinem Terrorregime. Der Henker von Paris war einer der meistbeschäftigten Männer des Zeitalters. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit? Immerhin herrschte damals die Gleichheit unter dem Fallbeil.
Andere Zeiten, andere Schreckbilder. Die Industrialisierung überzieht Europa mit einer entsetzlichen Landschaftsverwüstung. Und an die Stelle der Landschaften treten Fabrikanlagen und rauchende Schornsteine. Nahezu ausgelagerte eigene Städte in der Stadt, die einen Mikrokosmos intrinsischer Energie darstellen, aber bald kaum zu bändigen sind. Das Maschinenzeitalter wirft seine dunklen und übermenschlichen Schatten.
Massenhaft ziehen die Menschen in die aufstrebenden Industriestädte auf der Suche nach Arbeit und Brot. Es entstehen Bevölkerungsüberdruck, Wohnungsnot, Bodenwucher, Elendsquartiere in feuchten und dunklen Hinterhofwohnungen, in denen Großfamilien auf engstem Raum hausen. Es folgen Massenverelendung und eine sich ausbreitende Kriminalität in den Städten. Die sozialen Probleme des Frühkapitalismus werden vor allem in den Großstädten sichtbar. Das Großstadtproletariat bildet eine neue, bald unübersehbare Größe der neuen Gesellschaft und ihrer Untiefen.
Das alles hat die Literatur früh zum Thema gemacht. So etwa in Frankreich Eugène Sue in seinem 1841-42 erschienenen Erfolgsroman Les Mystères de Paris. Oder auch 1862 Victor Hugo in seinem zweiten Paris-Roman Les Misérables. Wie ein Aussatz verbreitet sich das Verbrechertum über Paris. Die Stadt selbst ist eine Art Strudel, der die armseligen und verbrecherischen Existenzen von überall her ansaugt, die dann in der Anonymität der Stadt gleichsam in ihren Kloaken verschwinden.
In England zeichnete Charles Dickens von der Großstadt London derartige Sittengemälde, so etwa in seinem autobiografischen Roman David Copperfield oder in seinem späteren Roman Hard Times. Die realistischen Szenen, Schauplätze und Motive, Kinderarbeit und Prostitution, Ausbeutung, Schuldgefängnis, Suppenküchen, Verbrechen. Dazwischen die stinkenden Abwässer und Kanäle der viel zu schnell gewachsenen Großstadt, die ihre Menschen nicht mehr versorgen kann.
Auch Dostojewski beschrieb so das Leben der Armen in seinen St. Petersburger Großstadtromanen. In dunklen Mietskasernen, engen Straßenschluchten und feuchten Kellerlöchern. Titel eines dieser Romane, die Erniedrigten und Beleidigten. Ein anderer, Aufzeichnungen aus einem Kellerloch. Das Leben in der Großstadt hat zum ersten Mal etwas Albtraumhaftes, Dämonisches. Der US-amerikanische Autor Upton Sinclair lokalisiert seinen sozialkritischen Großstadtroman The Jungle in den Schlachthöfen Chicagos. Und ein anderes Motiv kommt erstmals um die Jahrhundertwende zum Vorschein, das die Großstadtromane der kommenden Zeit prägen wird. Weltstadt-Einsamkeit. Das Individuum, das in der Menschenmasse der großen Stadt untergeht.
Häuserzeilen,
steinerne Schlüssel,
Felsenmeer,
Gaslaterne,
Schlot,
Werkgetöse,
Maschinen,
Bahnhofshalle,
Dampf,
Qualm,
Dunst,
Fabrik,
Gaslicht,
Kaffeehaus,
Schnaps,
Varieté,
Brandwein,
trübes
Licht,
fahle Abendsonne,
Vorstadt,
Elend,
Mietskasernen,
Menschenmenge,
Lebenshunger!
Rücken küssen kann.
Deutschland in der Gründerzeit. Gigantische Großbetriebe haben die Architektur in den Städten verändert. Ob die Krupp-Stahlwerke in Essen, Siemens oder AEG in Berlin oder der Chemiekonzern BASF gegenüber von Mannheim am linken Rheinufer, der die bislang nur als Freihandelshafen ausgewiesene Stadt Ludwigshafen begründete. Hier ist man weit weg von der preußischen Hauptstadt Berlin in der Kaiserzeit, von den Garnisonen und Militärparaden, der Selbstdarstellung des Reiches und dem Ruf nach dem Platz an der Sonne in überseeischen Kolonien. Auch vom berühmten Milieu in den Arbeitersiedlungen, etwa in Berlin-Wedding, das der Karikaturenzeichner Heinrich Zille verewigte. Berlin ist mittlerweile die am dichtesten besiedelte Stadt der Welt und entsprechend groß ist die Armut in den unteren Schichten. Aber auch hier, in der jungen Industriemetropole am Rhein, in der seit 1816 zu Bayern gehörenden linksrheinischen Pfalz, gibt es ein nachgerade amerikanisches Wachstum und mit den expandierenden Industrieanlagen eine Stadt in der Stadt. Ludwigshafen am Rhein um 1900.
Zwischen 1870 und 1900 verachtfacht sich in der jungen Industriestadt die Einwohnerzahl von knapp 8000 auf 62.000, Tendenz steigend. Auch hier gibt es bald ein Milieu, ganz ähnlich dem, das Heinrich Zille in Berlin porträtiert. Etwa im Hemshof, dem Arbeiterviertel nahe dem Stammwerk der badischen Anilin- und Sodafabrik BASF, die sich anfangs hauptsächlich auf die Herstellung von Farben konzentriert. Das Elend der Industriearbeiter und ihrer Familien in ihren rußgeschwärzten und engen Behausungen ohne Sanitäranlagen, häufig von Ungeziefer befallen, die mörderischen Arbeitsschichten mit den giftigen chemikalischen Dämpfen, die Luftverschmutzung durch die rauchenden Schlote sind die eine Seite der Ansicht. Die andere Seite: Die junge Stadt ist ein Stück Amerika, wie man es in jener Zeit nicht ohne Stolz kolportierte. Alles ist aufstrebend und voller Dynamik. Das Farbenwerk ist von Weltrang, die Farbenstadt, wie man sagte, das Chromopolis Deutschlands. Der Schriftsteller Adam Ritzhaupt hat sich an seine Kindheit in Ludwigshafen erinnert.
Jedes Mal, wenn der Junge am Rhein steht, fühlt er einen Stolz. Das sind die großen Städte, die wachsen und wachsen. Er weiß Zahlen vom Wachstum seiner Vaterstadt. Keine Stadt in Deutschland hat verhältnismäßig so viele Geburten. Auf 139 Einwohner kommt ein Wirtshaus. Die Stadt wird noch einmal 100.000 Einwohner haben. Der neue große Hafen geht seiner Vollendung entgegen. 2 Millionen Tonnen beträgt der Umschlagverkehr im Jahr. Auf Vergangenheit kann keiner in dieser Stadt stolz sein. Sie hat keine Schlösser, keine Kirchen, doch 2 Kirchen hat sie. Keine Museen. Sie hat nicht einmal alte Fräulein und alte Herren. Kann man nicht stolz sein auf die Vergangenheit, so ist man stolz auf die Gegenwart und auf die Zukunft. Kann man nicht stolz sein auf die Kirchtürme, so ist man stolz auf die Schornsteine. Hier ist keine Stadt der goldenen Türme. Es ist die Stadt der Schornsteine und der chemischen Dünste. Doch auch hier fließt der ewige Rhein. Auch hier scheint die ewige Sonne.
Doch das Industriezeitalter und seine Stadtkulissen schufen auch Angstszenarien, dargelegt etwa in der expressionistischen Literatur. Das Riesenungeheuer Industrie, so porträtiert die 1860 im pfälzischen Bad Dürkheim geborene Schriftstellerin Anna Croissant-Rust die Stadt- und Industrieansicht Ludwigshafens. Titel des Szenebildes: Industria.
Dicker, schwarzer Qualm zeigt stundenweit die Stelle, wo die große Fabrikstadt liegt. Drohend, wie eine gewitterschwangere Wolke, hängt der Rauch der unzähligen Kamine über den Dächern. Man sieht nicht Haus, nicht Baum, nicht Feld. Weithin faucht der Atem des Riesenungeheuers Industrie, das die Stadt unter seinen Krallen geknechtet hält. Der Sand der Ebene glüht. Aus den heißen, engen Straßen, aus den schmutzigen Arbeitervierteln, den Riesenbauten der Fabriken, steigt träg und faulig ein Dunst der Verwesung in die Höhe. Matt und unlustig sind die Menschen in der großen Arbeiterstadt. Ihre Farbe ist bleich und ihre Augen sind trüb. Ein Hämmern und Pochen, ein Knarren und Rasseln, ein Pfeifen und Stampfen und Dröhnen, ein Fauchen und Pusten und Zischen erfüllt die Luft. Aus den Tiefen der Fabriken grollt gebieterisch eine unerbittliche Gewalt, die herrscht und die die Nacken beugt.
Hier ist aber keine Stadt der goldenen Türme. Es ist die Stadt der Schornsteine und der chemischen Dünste. Doch auch hier fließt der ewige Rhein. Auch hier scheint die ewige Sonne.
Aber zurück in die Weltmetropole Berlin. In den goldenen 20er Jahren des letzten Jahrhunderts war Berlin ein ungeheuer attraktiver Anziehungspunkt für das Kulturleben der Avantgarde. Inbegriffen auch neue Rollenbilder von Männern und Frauen. Das Jahrzehnt war in jeder Hinsicht ein großes kulturelles Experimentierfeld mit avantgardistischer Note. Berlin, das manch einer und eine das neue deutsche Babylon nannte, konnte aber auch mit einer Reihe versteckter Freuden aufwarten, die die bürgerlichen Moralmaßstäbe konterkarierten.
Kurt Morek alias Konrad Hämmerling veröffentlichte 1931, also als das Jahrzehnt schon vorüber war, seinen unlängst wieder neu aufgelegten und höchst erbaulichen Führer durch das lasterhafte Berlin. Hier kann man schwelgen und eintauchen in die Halb- und Unterwelt von Kiezkneipen, Varieté-Theater, Rotlichtbars und einschlägigen Etablissements der 1920er Jahre. Für jeden Geschmack war etwas dabei. Transvestitenclubs, Treffpunkte für Schwule und Lesben, Lokale mit dunklen Ecken und solche mit leicht bekleideten Tänzerinnen in aufreizenden Posen. Aber die 20er Jahre endeten mit einer Weltwirtschaftskrise ungekannten, verheerenden Ausmaßes. Und was in Deutschland folgte, ist wohl bekannt.
Der Großstadtroman Berlin-Alexanderplatz von Alfred Döblin aus genau jener Zeit greift das Motiv der Hure Babylon auf. Es ist das Berlin der 20er Jahre, das der entlassene Strafgefangene Franz Bieberkopf als ein Zentrum der Gestrauchelten und Kriminellen erlebt. Als einen Moloch, dem sich niemand entziehen kann. Als ein gewaltiges Kollektiv, in dem die Einzelschicksale so ineinander verwoben sind wie die Häuser und Grundstücke am Alexanderplatz. Der Niedergang einer Nation, einer Kultur vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise wird in diesem Babylon Berlin sinnfällig. Doch der eigentliche Niedergang folgte ja erst.
Von Osten her, Weißensee, Lichtenberg, Friedrichshain, Frankfurter Allee, türmen die gelben Elektrischen auf den Platz durch die Landsberger Straße. Die 65 kommt vom Zentralviehhof, der große Ring Weddingplatz, Luisenplatz. Die 76 Hundekehle über Hubertusallee. An der Ecke Landsberger Straße haben sie Friedrich Hahn, ehemals Kaufhaus, ausverkauft, leer gemacht und werden es zu den Vätern versammeln. Da halten die Elektrischen und der Autobus 19 Turmstraße. Wo Jürgens war, das Papiergeschäft, haben sie das Haus abgerissen und dafür einen Bauzaun hingesetzt. Da sitzt ein alter Mann mit einer Arztwaage. Kontrollieren Sie Ihr Gewicht, 5 Pfennig. Oh, liebe Brüder und Schwestern, die ihr über den Alex wimmelt, gönnt euch diesen Augenblick. Seht durch die Lücke neben der Arztwaage auf diesen Schuttplatz, wo einmal Jürgens florierte. Und da steht noch das Kaufhaus Hahn. Leer gemacht, ausgeräumt und ausgeweidet, dass nur die roten Fetzen noch an den Schaufenstern kleben. Ein Müllhaufen liegt vor uns. Von Erde bist du gekommen, zu Erde sollst du wieder werden. Wir haben gebaut ein herrliches Haus. Nun geht hier kein Mensch weder rein noch raus. So ist kaputt. Rom, Babylon, Ninive, Hannibal, Cäsar, alles kaputt.
Kaum etwas hat in der jüngeren Geschichte einen stärkeren Eindruck von apokalyptischer Zerstörung hinterlassen, wie die zu Ruinen zerbombten deutschen Großstädte, die 1945 das Ende des Zweiten Weltkriegs bezeichneten. Das Ende einer Terrorherrschaft durch das NS-Regime, eines Angriffs auf die Welt, auf das eigene Volk, wie auch im Ganzen auf die Zivilisation. Nicht umsonst sprach man in Deutschland von der Stunde Null.
Aber die Menschen fingen neu an. Und auch ihre Städte bauten sie wieder auf. Die Bausünden der 1960er und 70er Jahre wurden später verworfen. Zu zweckmäßig, zu ahistorisch und einfallslos. Zu viel Beton. Besonders die schmucklosen Wohnsilos für die vielen, massenhaft in die Städte zuziehenden Menschen riefen fantasievolle Gegenkonzepte von Architektinnen und Architekten und Städteplanern hervor. Im Zeichen der Postmoderne war dann das Stilzitat angesagt. Behutsame Eingliederung in historisch Gegebenes. Was aber ist mit der Großstadt als Lebensraum? Mit dem urbanen Lebensgefühl?
Es war immer da und es wird immer da sein, das Lebensgefühl in der Großstadt. Das Empfinden, am Puls der Zeit zu sein, der Kultur, der Bewegungen, des gesellschaftlichen Wandels, neuer Lebensformen, des Experiments. Wir sprechen heute vom Global Village. In der globalen Welt ist alles vernetzt. Die Metropolen, die über den ganzen Erdball verteilt sind, treffen im globalen Dorf aufeinander, weil auch die Menschen aus aller Welt aufeinandertreffen. Im 21. Jahrhundert ist das längst Realität. In der Großstadt vor allem, diesem gewaltigen Brennspiegel, treffen sich die Kulturen. Hier, damals wie heute, aber heute noch mehr, trifft sich die Welt.
Doch die zunehmende Verstädterung unseres Planeten schafft auch globale Probleme. Seit 2007 leben erstmals weltweit mehr Menschen in Städten als auf dem Land. Im Jahr 2050 werden, so hat es das Department of Economic and Social Affairs berechnet, 2/3 der Weltbevölkerung in großen Städten leben, was zu noch höherem Energieverbrauch, Luftverschmutzung und Umweltproblemen derzeit noch unbekannten Ausmaßes führen wird. Megacities. Das sind Städte mit mehr als 10, zunehmend auch mit mehr als 20 Millionen Einwohnern. Letztere gibt es vor allem in Asien und in Lateinamerika. In China entstehen schon heute Metropolen, in denen bald mehr als 100 Millionen Menschen leben werden.
Vor allem für den globalen Süden gilt auch: Mit den Großstädten wachsen die Slums. Ein Großteil der Stadtbevölkerung in Afrika südlich der Sahara lebt so an den Rändern der großen Städte in informeller Beschäftigung und ohne angemessenen Zugang zu Trinkwasser und sanitären Einrichtungen. In manchen Megacities unserer Zeit stehen die Kontraste unserer globalisierten Welt unmittelbar nebeneinander. Weltkonzerne und Slums, Hightech und bittere Armut, Bankenviertel, architektonische Highlights, Schaltzentren der Macht und das Elend der Straßenkinder von Lima.
Los Angeles,
Beijing,
Bombay,
Melbourne.
Sind die von uns geschaffenen Städte, diese Agglomerationen aus Stein und Stahl, Glas und Beton, mit ihren geometrischen, symmetrischen oder sternförmigen Straßenführungen, nicht auch Abbilder unserer selbst? Und unsere Sicht auf die Welt? Labyrinthe des Lebens? Städte als Topografien des Zufalls, der Begegnungen und Vernetzungen, also letztlich des Schicksals? Der US-amerikanische Schriftsteller Paul Auster schildert die Sicht seines Protagonisten Quinn im Roman »Stadt aus Glas«. Viele seiner Geschichten und so auch diese spielen im New York der Jahrtausendwende.
New York war ein unerschöpflicher Raum. Ein Labyrinth von endlosen Schritten. Und so weit er auch ging, so gut er seine Viertel und Straßen auch kennenlernte, es hinterließ in ihm immer das Gefühl, verloren zu sein. Verloren nicht nur in der Stadt, sondern auch in sich selbst.
Im Film wurde Metropolis als die Stadt der Zukunft besonders sinnfällig in dem gleichnamigen Stummfilmklassiker von Fritz Lang, der auf dem ebenfalls titelgleichen Roman von Thea von Harbou aus dem Jahr 1925 beruht. Metropolis ist ein Filmkunstwerk des Expressionismus. In der fantastischen Monumentalarchitektur dieser futuristischen Großstadt wird die Stadt zum Abstraktum und damit zugleich zu einer beängstigenden Zukunftsvision. Die Stadt selbst mit ihren mehrspurigen Straßen, Theatern, Sportstadien und Bibliotheken gehört indes nur der reichen Oberschicht. Tief unter der Erde liegt die Stadt der Arbeiter, wo der Dämon-Maschine ihr schweißtreibendes Leben im Griff hat und mit jeder Umdrehung Gold für die Väter und Söhne der Ewigkeit schafft.
Eine Endzeitmetropole ist die Großstadt Los Angeles im 1982 produzierten Film Blade Runner von Ridley Scott. L.A., die eigentlich sonnenverwöhnte Stadt, gibt in einer umweltzerstörten Dunstatmosphäre ihren letzten Lebenshauch von sich. Die sterbende Stadt ist ein großes Museum der Menschheitsgeschichte geworden. Neben Monumentalbauten im Stil von Metropolis finden sich Steinwüsten, Coca-Cola-Leuchtschriften und ägyptische Pyramiden, verwaiste Fabrikhallen und hingeworfene antike Skulpturen, Jugendstilhäuser und Neonreklamen. In dieser Steinwüste kann man sich nur noch mit Flugkörpern fortbewegen. Und die schlimmsten Zukunftsvisionen vom verseuchten und übervölkerten Lebensraum Erde scheinen hier Wirklichkeit geworden zu sein. Die Reichen aber sind längst auf andere Planeten abgewandert und konnten so dem Horrorszenario entkommen.
Die Großstadt, Metropolis, Weltstadt, Megacity ist Faszinosum und Schreckbild zugleich. Stein, Glas, Stahl und Beton gewordener Gestaltungswille des Menschen. Sinnbild der Zivilisation. Ausdruck des Fortschritts. Die Kontraktion von Macht, Politik, Ökonomie, Gesellschaft, Kultur. Orte des Wandels, der Begegnung und der Einsamkeit inmitten von Menschenmassen. Pulsierendes Leben und anonyme Kälte zugleich. Ein Ort der sozialen Kontraste, des Überlebenskampfes, des Chaos und der Technokratie.
Ein kulturelles Sehnsuchtsbild ist die große Stadt nicht. Denn das geht zurück nach Arkadien, in die Schäferwelt, ins Idyll der Natur, bevor Prometheus das Feuer geraubt hat. Bevor die Menschen sein wollten wie Gott, bevor sie sich ihre Welt schufen, bevor sie die Städte bauten. Metropolis, Stadt der Zukunft, die ewige Stadt, Babylon, Rom, Paris, Mahagoni, was immer.
Metropolis, Weltstadt, Megacity. Faszinosum und Schreckbild der Großstadt. Ein Feature von Sabine Appel. Mit Birgitta Asheuer, Axel Gottschick, Gergana Muscala und Christoph Pütthoff. Ton und Technik Thomas Rombach und Melanie Inten, Regie Jan Buck. Redaktion Hans Sarkovic. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2021.